60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast bei Anke Dornbach und zwar im Kunstmuseum Moritzburg. Und es geht um den Maler Karl Hofer. Frau Dornbach, wer ist Karl Hofer? In vielleicht zwei Sätzen.
Karl Hofer ist eigentlich einer der großen Einzelgänger, künstlerischen Einzelgänger des 20. Jahrhunderts. Der hat tatsächlich 57 Jahre lang geschaffen, hat sich aber nie einer Künstlervereinigung angeschlossen. Und daher hat er immer so ein bisschen so eine Sonderrolle.
In Halle gibt es am Kunstmuseum Moritzburg Halle-Saale die Ausstellung Karl Hofer zwischen Schönheit und Wahrheit. Karl Hofer, Sie haben es gerade gesagt, ist so ein bisschen ein Einzelgänger. Was haben wir für ein erstes Werk? Wir haben uns für einen kleinen Rundgang 5 bis 6 Werke ausgesucht. Und das erste Werk ist von 1944 und hat den Titel Aufziehendes Gewitter. Und man sieht wirklich jemanden, der aus dem Fenster schaut, aus dem offenen Fenster.
Ja, ich habe das Werk ausgesucht, also zum einen, weil ich gerne den Einstieg mit dem Menschen machen wollte. Von den über 2000 Werken, die in dem Werkverzeichnis der Gemälde Karl Hofers sind, sind sogar 2909 genau genommen, sind gut 2/3 tatsächlich Darstellung von Menschen. Deswegen ist das wirklich sein wichtigstes Thema und mir war es auch wichtig, dass wir mit diesem Thema einsteigen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass das ein Werk ist, was ganz viel von dem, was Karl Hofer ausmacht, im Grunde genommen beinhaltet. Zum Beispiel die Tatsache, dass er so gut wie nie irgendwelche Rückschlüsse auf die zeitlichen Hintergründe, vor denen die Werke geschaffen wurden, direkt im Bild gemacht hat. Das Gemälde, was wir hier sehen, ist 1944 entstanden. Wir sehen also diesen Mann, wir sagten es gerade schon, der am Fenster steht und ein Gewitter aufziehen lässt. Wir müssen uns aber überlegen, 1944, da war die Wende des Zweiten Weltkrieges, die Niederlage der Wehrmacht. Am 6. Juni landeten in der Normandie die Alliierten und am 20. Juli fand das Attentat auf Hitler durch Stauffenberg und seine Gemeinschaft statt. Das heißt, das war wirklich so ein Wendejahr, da passierte was, da war ein Umschwung und Hofer malt uns hier den Wetterumschwung. Und ich finde, das ist so etwas, was man ganz häufig bei Hofer sieht, dass er, wenn man sich sozusagen überlegt, vor welchem Kontext er die Werke geschaffen hat, sieht man, kann man es einordnen, kann man es erklären. Ohne dieses Wissen um die Jahreszahl und diese historischen Hintergründe ist es ein aufziehendes Gewitter.
Sie haben gerade gesagt, er hat unheimlich viel Menschen gemalt. Der Mensch Hofer, was ist er für ein Zeitgenosse? Wir müssen kurz auf die biografischen Daten ein bisschen eingehen, um das vielleicht auch so in die Zeit oder auch in die Kunstgeschichte einzusortieren.
Ganz wichtig, Hofer wurde 1878 geboren, lebte bis 1955, hat also beide Weltkriege mitgemacht, galt als entarteter Künstler, hat also wirklich viele Schicksalsschläge in seinem Leben auch erlebt, hat aber immer wieder auch ganz hohe Höhen gehabt. Menschen, die ihn gefördert haben, Wege, die ihm geöffnet wurden, weil er zur rechten Zeit am rechten Ort war. Das hat ihn so ein bisschen, also diese Hochs und Tiefs sind wirklich etwas immer Wiederkehrendes in seiner gesamten Biografie.
Das heißt, er war 1944 im Exil oder in Deutschland. Wo hat er in der Zeit gelebt? Im Dritten Reich?
Tatsächlich, er war schon zu alt, um in den Krieg ziehen zu müssen, an die Front gehen zu müssen. Er ist tatsächlich bis 1943 in Berlin geblieben. 1943 wurden dann einerseits sein Atelier, andererseits aber eben auch sein Wohnhaus, seine Wohnung von Bomben zerstört, sodass er dann nach Potsdam kam. In Potsdam gab es in einem Sanatorium einen Ort, wo sozusagen Menschen, die nicht mehr in Berlin leben konnten, untergekommen sind. Das muss eine sehr herausfordernde Situation gewesen sein. Zum einen war da eine große Enge, zum anderen war es aber auch so, dass tatsächlich auch Nazi-Schergen in dieser Unterkunft waren. Also sozusagen Pro- und Kontra-Nationalsozialismus hatte auf sehr engem Raum zusammengelebt. Und in dieser Zeit etwa muss dieses Werk dann auch entstanden sein.
Was mich bei diesem Werk und auch bei anderen Werken von Hofer fasziniert, sind so die Menschen. Ne? Sie sagten es, er hat sehr viele davon gemalt. Aber die haben so einen ganz eigenwilligen Ausdruck, Gesichtsausdruck. Man könnte fast sagen, emotionslos.
Ja, vielleicht ein bisschen emotionslos. Auf jeden Fall sind sie ganz selten individuell. Also er hat nur in den ganz frühen Jahren Werke von Personen geschaffen, die er dann auch namentlich benannt hat oder die wir im Nachhinein namentlich zuordnen können. Im Grunde genommen hat er später dann eigentlich versucht, eher so das Prototypische zu schaffen, also nicht den einzelnen, den individuellen Menschen. Und dann zeichnet seine Personendarstellung aber auch aus, dass sie eine Art, wir haben geschrieben, innere und äußere Ruhe haben. Also sie wirken wirklich sehr in sich gekehrt. Es gibt auch kaum große Bewegungen in den Werken. Selbst wenn mehrere Menschen gleichzeitig da zu sehen sind, hat es doch immer eher etwas sehr, sehr Ruhiges und damit ja eben auch so ein bisschen vielleicht Auratisches.
Wer die Ausstellung hier in Halle sieht, wird feststellen, die ist nicht chronologisch sortiert. Warum nicht?
Ich hatte einfach das Gefühl, dass man den Maler Karl Hofer und auch seine Vorgehensweise besser versteht, wenn man das anhand seiner Hauptkapitel abarbeitet sozusagen. Wir haben 7 Kapitel gemacht zu unterschiedlichen Themen. Der Mensch ist, wie gesagt, das größte und damit auch erste Kapitel in der Ausstellung. Aber sozusagen, ja, wie er sich den Themen genähert hat, fand ich, kann man da viel besser erkennen, als wenn man jetzt rein chronologisch so eine Art Stilentwicklung gemacht hätte. Und hinzu kommt aber auch, dass Karl Hofer, so empfinde ich das, Zeit seines Lebens irgendwie ein Suchender war. Der hat ganz viele verschiedene Stilelemente probiert. Es gibt Anklänge an den Expressionismus, ganz früh natürlich auch noch an den Impressionismus. Es gibt aber auch Aspekte der neuen Sachlichkeit. Ich finde, es gibt auch mitunter surreale Aspekte. Und so ein klein wenig ist sogar die Abstraktion in den 50er Jahren noch durchgedrungen. Und das war aber so ein stetiges Suchen. Das war auch manchmal ein Rückgriff. Es gibt manchmal auch Jahre, wo er wirklich in einem Jahr 2 so grundverschiedene, stilistisch grundverschiedene Werke geschaffen hat, dass man eigentlich gar nicht denken könnte, dass das alles von einem Künstler in einem Jahr entstanden ist. Und das wollten wir damit so ein bisschen aufbrechen, dass wir diese Kapitel gemacht haben.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich erinnert so eine Szene am Fenster immer an den ein oder anderen alten Meister.
Ja. Nicht zufällig, schon seit der Renaissance gibt es ja diese Darstellung einer Person, die am Fenster steht, die verträumt, in die Ferne guckt, sehnsuchtsvoll mitunter in die Ferne guckt. Ich glaube, wir alle haben Vermeers junge Frau, die am Fenster steht in Dresden, in SKD, vor Augen. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Thema. Aber Karl Hofer hat es hier im Grunde genommen noch so ein bisschen um so eine Vorgeschichte erweitert. Denn dieser Mann hält ein Buch in den Händen. Das heißt, wir können uns im Grunde genommen überlegen, der saß vielleicht in seinem Lesesessel, hat dieses Buch gelesen, hörte dann dieses aufziehende Gewitter und ist dann mit dem Buch ans Fenster getreten, um diesem Gewitter sozusagen da einmal zu schauen, was da gerade passiert.
Es gibt ein spätes Werk, auf das wir uns verständigt haben und ich finde das fantastisch. Es heißt Schießbude, ist von 1953 und zeigt tatsächlich eine Schießbude, aber mit so verrückten und ja witzigen und tollen Elementen.
Ja, tatsächlich ist das so ein Werk, wo bei den Führungen die Besucher auch immer irgendwie hängen bleiben, weil es einfach so viel zu sehen gibt und weil es vor allem so viele, ich sag mal, Interpretationswege gibt. Also wir sehen diese 2 in gelb gekleideten Frauen, die offensichtlich die Mitarbeiterinnen dieser Schießbude sind. Sie haben die Gewehre in der Hand und schauen dem Betrachter so direkt entgegen und halten auch jede ein Gewehr in der Hand. Und im Hintergrund sieht man eben verschiedene Vögel, eine Brandsituation, eine Zielscheibe, 2 Personen und alle haben irgendwo diesen schwarzen Zielpunkt so. Und natürlich fragt man sich da, ist das jetzt ernst gemeint, dass da auch die Köpfe der Personen als Zielscheiben sozusagen genutzt werden? Dann sehen wir auch, dass diese Frauen auch Augen haben, die eigentlich ganz ähnlich dieser Zielscheiben sind. Ist das jetzt, also Zufall ist es natürlich nicht, aber warum macht Karl Hofer sowas? Also hier ist so ganz viel Geschichte drin in diesem Bild. Und dann ist es eben auch ein Aspekt, der ganz typisch ist für Karl Hofer. Im Grunde genommen stehen wir als BetrachterInnen schon direkt im Bild. Wir sind sozusagen auf Höhe dieses Tresens, der an diesen Schießbuden da ist. Die Gewehre liegen so, dass wir eigentlich nur noch mal den Arm ausstrecken müssen und wir sind sofort im Grunde genommen im Geschehen. Also man kann sich dem auch gar nicht so richtig entziehen. Es ist, Sie sagten es schon, 1953 entstanden. Das ist natürlich auch ein ganz spannender Aspekt. Also es war längst wieder Frieden. Es war aber auch doch schon am Horizont, zeichnete sich möglicherweise auch schon ein bisschen der Kalte Krieg ab. So. Aber man hatte natürlich schlechte Erfahrungen und schlimme Erinnerungen an den Gebrauch von Waffen. So. Warum macht Karl Hofer das? Warum in diesem ja eigentlich auch bunten und doch mit dem Jahrmarkt verbundenen fröhlichen Umgebung? Ehrlich gesagt, ich habe keine Antworten. Ich finde es aber genau auch deswegen ein ganz, ganz spannendes Bild. Und man kann aber auch sagen, danach hat Karl Hofer kein einziges weiteres Werk gemacht, was so lebendig oder so viele Erzählebenen auch hatte.
Ich finde ja die Perspektive interessant. Und jetzt, wo Sie sagen, dass die Damen in der Bude stehen, ich hatte das genau andersrum beim Betrachten wahrgenommen, dass ich in der Bude stehe und das Ziel bin. Das war so mein erster Eindruck. Aber 1953 ist natürlich klar, der Aufstand in der DDR am 17. Juni mit Waffengebrauch. Ich finde es, Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, ziemlich surrealistisch.
Ja, tatsächlich. Also da stimme ich Ihnen ganz zu. Da passiert so viel, was wir nicht klar einordnen können.
Und was mir auch nicht nur bei dem Bild auffällt, sind Vorhänge.
Ja, auch ein ganz klassisches Motiv in der Kunstgeschichte, ja seit der Renaissance immer wieder dieser bühnenartige Bildaufbau. Tatsächlich ist das etwas, was Karl Hofer Zeit seines Lebens, also wirklich schon ganz frühe Werke, die um 1900 entstanden sind, bis eben hin in die 1950er Jahre. Immer wieder sehen wir dieses begrenzende Vorhangmotiv, was sozusagen den Bildraum begrenzt, ja.
Ganz hinten im Bild ist auch noch so ein Clown, eine Theaterfigur. Da gibt's noch mehr davon.
Tatsächlich, wir haben ein ganzes Kapitel in der Ausstellung, auch Maskeraden genannt. Das ist ja so ein Thema, was gerade im frühen 20. Jahrhundert ganz populär war. Der Pierrot, der Clown, auch als alter Ego des Künstlers, beide so ein bisschen am Rande der Gesellschaft lebend. Ich glaube, wir haben alle von Picasso oder Max Beckmann verschiedene Clowns- oder Harlequin-Darstellungen vor Augen. Karl Hofer hat dieses Thema auch sehr intensiv bearbeitet und war gerade auch, was dieses Thema angeht, ganz vorbildlich oder zumindest Inspiration für ganz viele Künstler hier in Halle. Dazu muss man wissen, Karl Hofer, der ja Zeit seines Lebens in West-Berlin tätig war, hatte aber schon 1948 und 49 in der Galerie Henning hier in Halle an der Saale auch Einzelausstellungen. Das heißt, die damalige Künstlerschaft hier in der Stadt konnte sozusagen den großen figurativen Maler aus West-Berlin auch hier vor Ort sehen. Und das hat Spuren in ihren Werken hinterlassen. Es gibt eben inhaltliche Anklänge, die Clowns, die Maskeraden und ähnliches, aber auch atmosphärisch, dieses etwas Triste, was Karl Hofer mitunter hat, dieses etwas Trübe, das ist etwas, was auch in dieser sogenannten hallischen Schule immer wieder ja zu finden ist.
Warum Karl Hofer vielleicht nicht nur bei mir, der in der DDR geboren ist, so wenig präsent ist, liegt es vielleicht daran, dass er hier nicht ausgestellt wurde in Halle oder ja auch in der DDR bis 1989?
Nee, also es gab tatsächlich eine Ausstellung, eine Einzelausstellung, eine Museale Karl Hofers und die hat 1978 hier bei uns im Kunstmuseum in der Moritzburg stattgefunden. Das war damals ein relativ spektakuläres Projekt. Es waren zum einen 208 Werke ausgestellt. Es haben wahnsinnig viele Besuchende hier im Haus gewesen und dem damaligen Direktor Hermann Raue ist es tatsächlich auch gelungen, Werke aus dem sogenannten nichtsozialistischen Ausland hier in die Moritzburg und nach Halle zu holen. Und das war für die damaligen Zeit sicherlich eine ganz spektakuläre Aktion.
Aber dann war es still hier im Osten um Hofer.
Das muss ich bejahen.
Woher sind die Werke, die jetzt in der Ausstellung hängen?
Die Werke gehören alle in eine Privatsammlung, die Sammlung Arthaus, die in Leipzig sitzt. Die sammeln unter anderem die westdeutsche klassische Moderne. Allein 200 Werke Karl Hofers befinden sich aktuell in etwa in der Sammlung. Es gibt aber auch einen weiteren Schwerpunkt und das ist die Neue Leipziger Schule.
Von 1947 gibt es ein Bild, das heißt Mann in Trümmern und man sieht einen Mann vor einer Ruinenlandschaft. Das ist jetzt ein typischer Hofer oder malt er hier in Anführungsstrichen Zeitgeschehen?
Also stilistisch würde ich durchaus sagen, ist es ein typischer Hofer mit diesem ja sehr unindividuellen, was diesen Mann auch auszeichnet. Aber tatsächlich ist es ein Werk, wo wirklich, zumindest jetzt für unsere Ausstellung bezogen, am intensivsten so ein Zeitgeschehen drin ist. Denn 1947, Karl Hofer war zurück in Berlin. Er hatte damals ab 1945, war er ja als Direktor der Hochschule für Bildende Künste in West-Berlin dann tätig. Aber diese Stadt lag natürlich in Ruin. Und 1947 malt er genau das. Und das auf eine für ihn wirklich sehr direkte Art und Weise.
Der Mann schaut, er schaut wahrscheinlich in eine Zukunft, die beginnt wahrscheinlich auf dem nächsten Schwarzmarkt, denn er hat so eine Art Soldatenmantel an und er läuft vor diesen Trümmern entlang, aber es hat wieder diese, ja, Sie sagten es auch gerade, er hat diese Gesichtszüge, die sehr unemotional scheinen, aber trotzdem berühren.
Ja, durchaus. Und wissen Sie, was mich am meisten beschäftigt, ist dieser schwarze Hut, den er in den Händen hält. Den sieht man gar nicht so auf Anhieb. Aber ich finde tatsächlich, also ein Hut, der ja auch eine gewisse Eleganz im Grunde genommen bedeutet, zeigt für mich doch wirklich, dass dieser Mensch einfach oder vielleicht diese Sehnsucht wieder zurück nach einem Alltag, wo man einfach wieder sich auch den eher luxuriösen Dingen des Lebens zuwenden kann. Also ich sehe da auch eine ganz große Sehnsucht nach eben Heilung und Harmonie und Frieden in dem Bild.
Hofer hat den Krieg in Deutschland erlebt und hat ihn überlebt, ganz anders als seine erste Frau, von der er sich hat scheiden lassen. Und dieser Fall ist in der Biografie, wir hatten das Thema Brüche oder auch Hochs und Tiefs schon angesprochen, ein sehr tragischer Fall.
Ja, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Geheiratet haben Karl und Mathilde Hofer 1903. Ab etwa 1919 haben sie dann schon nicht mehr zusammengelebt. Und 1927 ist dann wirklich auch die Trennung im Grunde genommen vollzogen worden. Und danach hat Karl Hofer immer wieder versucht, auch die Scheidung sozusagen durchzubekommen. Es gibt Anträge von ihm, das wissen wir, 1931 und 1933 hat er in Berlin die Gerichte um Scheidung sozusagen gebeten. Es galt aber damals ein Gesetz, dass der Unschuldige an dem Ehebruch sozusagen diese Scheidung einreichen müsse. Und da Karl Hofer eine neue Lebensgefährtin hatte, war es sozusagen an seiner verheirateten Frau, diese Scheidung einzureichen. Sie hat sich immer dagegen gewehrt und sie hat diesem Scheidungsgesuch dann aber doch tatsächlich 1938 zugestimmt. Mathilde Hofer war aufgrund ihrer väterlichen Familienlinie Jüdin. Sie hatte bis dahin 1938 also den Schutz dieser sogenannten Mischehe, in dem sie mit Karl Hofer verheiratet war. Aber mit der Trennung von Karl Hofer war dieser Schutz durch die Mischehe aufgehoben. Und ja, geendet hat es für Mathilde Hofer 1942 durch die Ermordung in Auschwitz-Birkenau.
Wissen Sie, was Hofer darüber dachte oder ob er davon gewusst hat?
Die Frage ist nach wie vor nicht so eindeutig zu beantworten. Also was er dachte, es ist ganz interessant, Hofer hat 1953 eine Autobiografie geschrieben. Da sind ganz wenige seiner persönlichen Gedanken. Er denkt ganz viel und schreibt ganz viel über Kunst und solche Zusammenhänge. Aber der Mensch Hofer, der wird einem eigentlich nur so in Nuancen, in Nebensätzen näher gebracht. Und diese ganze Situation um die Ermordung seiner ersten Frau, die natürlich auch die Mutter seiner beiden Söhne war, das darf man ja auch nicht vergessen, eine Ehe zerbricht, aber trotzdem hat sie die Mutterschaft der gemeinsamen Söhne. Dazu schreibt er überhaupt nichts. Also da können wir nichts zu sagen.
Das ist interessant, wie Sie das beschreiben, weil das erinnert ja dann schon fast ein wenig an die Darstellung seiner Menschen, die auch so fast so ein bisschen nicht ganz greifbar sind, beziehungsweise immer so sehr viel Spielraum für Interpretation lassen. Sie haben vorhin eine unglaubliche Zahl genannt, wie viele Bilder er mit Menschen gemalt hat. Umso erstaunter bin ich eigentlich auch, dass es Bilder komplett ohne Menschen gibt. Und dann noch ein auf den ersten Blick irgendwie witziges Tessiner Landschaft mit Bauzaun.
Ja, also das ist tatsächlich, finde ich, eines der spannendsten Bilder, was wir jetzt hier in der Ausstellung haben, 1935 entstanden. Man muss wissen, dass Karl Hofer schon ab den 1920er Jahren, also 1925 bis 1939, jeweils im Sommer mehrere Monate im Tessin war. Das war sozusagen seine zweite Heimat. Ab 1931 hatte er dort auch ein Haus und es gibt insgesamt über 200 Gemälde, die eindeutig im Tessin entstanden sind und dieser Region dann auch zuzuordnen sind. Ganz typisch ist, wie Sie völlig richtig erkannt haben, da sind keine Menschen, aber in allen Werken, in allen Landschaftsdarstellungen Karl Hofers sind Spuren der Menschen. Da sind Architekturen, da sind Straßen und da sind hier ist tatsächlich dieser Bauzaun, der im Grunde genommen ja die unteren zwei Drittel des Bildes auch einnimmt und der uns als Betrachter, wenn man davor steht, eigentlich erstmal ausbremst. Also im Hintergrund hat man diese ja auch in lieblichen, warmen, sonnigen Tönen gemalte Berglandschaft. Im Mittelgrund ist ein ja sehr typisches Schweizer Dorf mit roten Dächern und weißen Fassaden zu sehen. Das alles soweit eigentlich eine ganz schöne, stimmungsvolle, wohlwollende Situation. Und davor ist diese, ich denke, Bauruine. Da ist also ein alter Zaun mit Drähten, der irgendwie eine Art unvollendete Baustelle sozusagen abgrenzt. Und die ist uns aber genau vor die Nase gesetzt.
Das ist aber ein verrückter Gedanke. Das ist ja schon fast abstrakt.
Also von der Malweise her finde ich es nicht abstrakt, aber tatsächlich ist es abstrakt sozusagen von der Bildkomposition. Also wenn man im Grunde, ja, sind es zwei Bilder in einem. Ich habe auch schon mal mit Schülern gesagt, haltet euch mal die untere Hälfte zu, die sehen was ganz anderes und wenn sie sie oben zuhalten, sehen sie nochmal ein anderes Bild.
Die Gedanken waren abstrakt, nicht die Darstellung, aber es gibt Bilder, die finde ich rätselhaft. Nicht abstrakt, rätselhaft. Und von 1948 ist ein Bild, das heißt Schwarzmond. Was ist darauf zu sehen außer einem schwarzen Mond?
Ja, auch wieder mehrere Bildebenen. Im Grunde genommen in den oberen zwei Dritteln des Bildes oder ungefähr der Hälfte des Bildes sieht man diesen schwarzen Mond. Dahinter sind angeschnitten zwei Personen zu erkennen. Wir erkennen nicht genau, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau oder ein Paar handelt. Sie tragen sehr bunte Kleidungen, erinnert auch so ein bisschen an so Harlequins-Kostüme. Und im unteren Teil des Bildes sehen wir dann sehr dicht gedrängt verschiedene Tierköpfe, auch nochmal einen Menschenkopf oder zwei Menschenköpfe und dann aber auch nochmal, ja, so eine Art, will nicht sagen Hybridwesen, aber Fantasiewesen, ein Vogel, der meines Erachtens so nicht wirklich existieren kann. Also da passieren wieder auf den verschiedenen Bildebenen auch verschiedene Dinge.
Das Bild hängt in einem ganz besonderen Raum, den ich bei Karl Hofer, so wie ich ihn bis dahin kennengelernt habe, nicht vermutet hätte.
Ja, wir haben den Raum genannt Surreales, Mythologisches, Biblisches. Das Biblische spielt vor allem in Karl Hofers Frühwerk eine ganz große Rolle. Da hat er verschiedene Gemälde geschaffen, in denen er eindeutig Geschichten aus der Bibel sozusagen darstellt. Das Mythologische hat er auch mitunter genannt. Zum Beispiel haben wir ja bei uns hier im Haus auch die Kassandra, die mythologische Figur. Und dann gibt es aber eben auch eine ganze Reihe von Darstellungen von, ja, Situationen, die ich jetzt mal als surreal bezeichnen würde. Man erkennt natürlich alles, wie Karl Hofer, einfach, es ist immer figurativ, aber es ergibt so gesehen keinen Sinn. Oder man positiv ausgedrückt, es gibt ganz viele Interpretationsmöglichkeiten.
Absolut, so ist das auch bei dem Bild. Und was ich spannend finde, ist die unterschiedliche Darstellung von Köpfen. Einmal so fast schon, ja, nee, abstrakt nicht, aber dann wieder naturalistisch.
Aber doch in der Regel sehr schematisch, würde ich sagen, was ja Karl Hofer auch auszeichnet, dass er eigentlich wenig Detail wiedergibt. Wir sehen zum Beispiel ja auch ganz selten Spuren des Alters so in den Personen, weil er doch eben sehr, auch eine sehr einfache Malweise hat, die doch eher für das Schematische sorgt.
Wer den Podcast schon etwas länger hört, wird festgestellt haben, dass ich nicht so ein großer Freund von Stillleben bin. Aber ich gebe mir immer Mühe und es gibt auch ein Stillleben von Karl Hofer, was verrückt ist. Es steht nämlich eine Vase auf einem Hausdach.
Ja, ist es wirklich ein Hausdach oder ist es ein Teil einer Bühne? Wir wissen es nicht so genau. Wir erkennen alles. Wir erkennen auch diesen Vorhang, der da links wieder ins Bild ragt sozusagen. Wir erkennen irgendeine Art Boden oder Tisch oder ähnliches, auf dem die Vase vermutlich steht. Und davor schiebt sich aber nochmal ein Element, ja, was möglicherweise ein Haus vielleicht auch mit einem Fenster ist. Es ist aber alles so, es könnte, es wäre möglich, aber auf jeden Fall ist es so, wie es statisch steht, völlig unrealistisch. Also so hätte diese Vase keinen Boden, um darauf zu stehen. Das ist in den frühen 50er Jahren entstanden und Karl Hofer hatte tatsächlich so eine ganz kurze Phase, in der er sich auch mit abstrakten Momenten so ein bisschen, ich sag mal, ausprobiert hat. Wir wissen, dass er da einen ganzen Teil seiner abstrakten Versuche auch selbst wieder zerstört hat. Er war ein wahnsinnig selbstkritischer Maler und Künstler und hat immer wieder auch überworfen, zerstört, übermalt und ähnliches. Aber das ist eines der Werke jetzt in der Sammlung Art, das, wo ich die Abstraktion am stärksten so ein bisschen durchkommen sehe. Und deswegen war es mir ganz wichtig, das auch hier in der Ausstellung zu zeigen.
Gibt es denn viele Stillleben von ihm?
Also tatsächlich hat er immer mal wieder Stillleben gemalt. Es sind nicht viele, ich kann jetzt keine Anzahl der erhaltenen Werke nennen, aber ich habe das Gefühl, er hat die Stillleben so ein bisschen genutzt, um sich auch noch mal weiter auszuprobieren. Ich sehe da, in den Stillleben sehe ich häufig Dinge, die er vielleicht in anderen Motiven gar nicht so umgesetzt hat oder noch nicht so umgesetzt hat. Ich hatte mal ganz lapidar gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Stillleben so ein bisschen seine Spielwiese waren, um sich stilistisch auszuprobieren.
Es gibt ein Bild von Kartenspielern, das ist von 1924. Und ich habe beim Durchblättern des fantastischen Kataloges gelesen und erfahren und gelernt, dass er sowas häufiger gemacht hat, wenn nicht sogar in einer doch stetigen Wiederholung.
Ja, also wir haben das Kapitel Wiederholungen und Varianten genannt. Es gibt so einige Motive im Werke Karl Hofers, die er mitunter über 40 oder über 40 Jahre sogar, ja, ich sag mal, immer wieder bearbeitet hat. Das sind die Kartenspieler, das sind Menschen mit Fahnen und das sind Triangelspielerinnen. Das sind so die, ich sag mal, thematischen Dinge, die ihn nicht so wirklich losgelassen haben. Die Gründe dafür sind zum einen sein eigener Ehrgeiz, der bis zum Ende, glaube ich, als er schon längst etablierter Künstler war, als Direktor in Berlin an der Hochschule tätig war, er hatte diesen Ehrgeiz, immer noch besser zu werden. Er selbst spricht da auch von Entwicklungsstufen, dass sozusagen er immer wieder an einem Motiv versucht, sich weiterzuentwickeln. Er hat selbst auch eine ganze Reihe seiner Werke zerstört, hat mitunter auch schon verkaufte oder verschenkte Werke von den neuen Besitzern zurückerbeten, um sie zu zerstören, weil er meinte so, ich kann es jetzt besser, ich will es jetzt besser machen. Also er hat da wirklich auch sich selbst immer wieder hinterfragt und weiterentwickelt.
Das Personal in den Bildern ist wie immer bei Hofer, möchte man schon fast sagen, ein wenig fast unpersönlich. Was vielleicht daher kommt, dass sie gar nicht miteinander so wirklich interagieren.
Also hier interagieren die drei Personen, die Karten spielen. Das ist natürlich eine gemeinsame Aktion, aber ansonsten etwas, was sehr typisch ist für Karl Hofer, dass auch da, wo viele Personen dargestellt sind, zum Beispiel auch bei Tischgesellschaften, die sitzen um einen Tisch, haben Rotwein, haben irgendwie einen schön gedeckten Tisch und trotzdem sprechen die nicht miteinander. Jeder scheint so ein bisschen in sich gekehrt und das ist ja etwas, was Karl Hofers Werk auch sehr stark ausmacht. Aber hier bei diesen Kartenspielern sehe ich eigentlich ganz stark auch eines seiner ganz, ganz großen Vorbilder und das ist Paul Cézanne, den hat er schon früh in Paris gesehen. Da hat er sich stilistisch damals zunächst auch dran orientiert. Und ich glaube, wir alle haben vor unseren Augen die, ich glaube, es sind 5 Gemälde von Kartenspielern, die Paul Cézanne auch gemacht hat. In einer ähnlichen Aufsicht, in einer ähnlichen Personenkonstellation und eben auch in diesem großen Bildmaß.
Aber man weiß gar nicht so recht, wo das Ganze stattfindet. Ist es eine Kneipe? Ist es bei jemandem zu Hause?
Ich würde die Rätsel nochmal erweitern. Warum stehen 2 im Hintergrund, die ihre Mützen aufhaben und auch einen Schal umhaben? Für mich wirken die fast so ein bisschen auf dem Sprung, fluchtbereit. Vielleicht sind wir irgendwo in einem Keller und keine Ahnung, das Spiel darf da nicht stattfinden. Man hat vielleicht einen gewissen Respekt vor dem Erwischtwerden oder ähnliches. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation. Hofer gibt uns da ganz viele Möglichkeiten.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber auch bei diesem Bild, bei den Kartenspielern geht mir es so, dass die Personen ein bisschen melancholisch wirken, aber irgendwie auf eine seltsame Weise auch schön. Und da kommen wir mal zu dem Titel nochmal, zu der Ausstellung. Da steckt das Wort Schönheit ja auch mit drin.
Also ich sehe die Schönheit tatsächlich vor allem in der Ruhe, die diese Personen ausstrahlen oder insgesamt diese Ruhe und diese Harmonie, die seinen Bildern auch innewohnt. Die überträgt sich zumindest auf mich auch auf eine gewisse Art als Schönheit, muss ich sagen. Und Wahrheit, natürlich jeder Künstler sucht irgendwie nach der Wahrheit. Karl Hofer war ein Suchender. Uns war es aber auch wichtig, nach der Wahrheit in Karl Hofers Biografie zu suchen.
Liebe Frau Dornbach, vielen Dank. Die Ausstellung Karl Hofer zwischen Schönheit und Wahrheit gibt's im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale noch bis zum 15.02.2026 zu sehen. Und die gute Nachricht, danach wandert sie ins Schloss Achberg bei Ravensburg, in die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart und in die Kunsthalle Rostock. Wenn das mal nichts ist, Gelegenheit, sich Karl Hofer anzuschauen, wer ihn noch nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.